ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, hier zu Ihnen in den Gottesdienst nach Apostel zu kommen und jetzt auch noch Unterstützung zu kriegen mit meinem kleinen Rednertisch von Pastor Scheffler. Vielen Dank. Als ich von dem Thema erfuhr, für welches ich um einen Beitrag gebeten wurde, Leben, wann endet es, dachte ich, schon etwas ungewöhnlich für einen Gottesdienst. Ich fuhr neugierig zum Vorbereitungstreffen. Wir diskutierten im kleinen Kreis mit Pastor Scheffler und Mitarbeitern des Gottesdienstes über Organspende, über Leben mit Demenz, über selbstbestimmtes Sterben. Ja, wurde mir gesagt, das wollen wir so in unserem Punkt 11 Gottesdienst. Ruhig auch medizinische Sachinformationen. Informationen, die uns helfen, in wichtigen Lebensfragen in guter Weise eine Meinung zu bilden. Alles, was hilft, Unklarheiten und Unsicherheiten zu vermeiden, das gehört genauso dazu wie das Wort Gottes. Also, mit den Fragen nach Leben und Lebensende habe ich tatsächlich täglich zu tun. Wir haben schon in der schönen Anmoderation gehört. Und auch mit der Suche von Menschen nach tragfähigen Antworten. Ich bin Internist und Palliativmediziner. Ich leite mit einem Kollegen zusammen das Zentrum für Altersheilkunde im Wilhelmsburger Krankenhaus Großsand und den Palliativbereich, also den speziellen Bereich, wo Schwerstkranke und Sterbende betreut werden. Das Krankenhaus ist in katholischer Trägerschaft, genauer gesagt in Trägerschaft der St. Bonifatius-Gemeinde. Das ist schon außerordentlich. Stellen Sie sich vor, Apostel hätte ein Krankenhaus auch noch mit zu verantworten, neben den vielen Aktivitäten, die Sie hier haben, nochmal gut 200 Krankenhausbetten. Das ist für eine Kirchengemeinde schon ganz besonders. Aber zum Thema, zur Organspende. Wann ist der Mensch wirklich tot? Wenn er doch noch so lebendig aussieht auf der Intensivstation, zwar nach schrecklichem Ereignis wie einem Verkehrsunfall oder einer schweren Hirnblutung, zwar beatmet und an vielen Schläuchen, aber er fühlt sich warm an, sieht rosig aus, das Herz schlägt, der Kreislauf ist aktiv, Schweiß wird produziert. Und dann sollen Organe entnommen werden? Meine Aufgabe ist es nicht, für Organspende zu werben heute. Obwohl ich selber seit Jahrzehnten, ganz ähnlich wie Sie, einen Organspendeausweis bei mir trage. Seit ich nämlich als junger Assistenzarzt auf einer kardiologischen Station gearbeitet habe und dort miterleben musste, wie viel zu viele junge Menschen während der wochenlangen Wartezeit auf ein Spenderherz verstarben. Da geht es mir also ganz ähnlich, wie Ihnen auf der Kinderstation es ergangen ist. Die meisten von Ihnen sind nicht in solchen Situationen, aber Sie werden wahrscheinlich alle inzwischen von Ihrer Krankenkasse angeschrieben worden sein. Vielleicht hat es Sie etwas verwirrt. Da kann man dann lesen, bei der Organspende würden Organe nach dem Tod entnommen werden. Und dann steht da wiederum nach dem Hirntod. Ist denn das Gleiche? Wir müssen wissen, Sterben ist kein Sekundenereignis, sondern ein Prozess, auch bezogen auf die Biologie unserer Organe und unserer Zellen im Körper. Bei vollständigem Sauerstoffmangel sterben Gehirnzellen innerhalb von Minuten ab. Aber bei einem Kreislaufstillstand können Muskelzellen trotzdem noch Stunden überleben, Samenzellen sogar noch Tage bis Wochen. Wann ist denn dann der ganze Mensch tot, wurde ich in der Gottesdienstvorbereitung gefragt. Wenn er verbrannt ist oder die Verwesung weit fortgeschritten ist. Aber meinen wir wirklich den Zeitpunkt, wo auch die letzte Körperzelle abgestorben ist, wenn das schon biologisch-wissenschaftlich so kompliziert ist, wie schwer ist es dann erst emotional, den Todeszeitpunkt zu erfassen? Seit den 70er Jahren wurde die Feststellung des Hirntodes als Todeszeitpunkt eines Menschen benannt. Das ist der Zeitpunkt, an dem zwei erfahrene Neurologen unabhängig voneinander das nicht umkehrbare Abgestorbensein des gesamten Gehirns feststellen. Das Transplantationsgesetz schreibt die Feststellung des Todes als Voraussetzung für die Organentnahme vor. Nach den Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Die Bundesärztekammer erstellt die Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes die Verfahren und Ablauf genau festlegen. Ein bisschen Medizin. Als Hirntod wird der Zustand der irreversibel, also nicht rückgängig machbaren, erloschenen Funktion des gesamten Gehirns bezeichnet, also des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Dabei wird durch Beatmung und Medikamente das Herz-Kreislauf-System des Verstorbenen künstlich aufrechterhalten. Der Hirntod des Organspenders muss von zwei dafür qualifizierten Ärzten unabhängig voneinander festgestellt werden. Sie dürfen weder an der Entnahme noch an der Übertragung der Organe des Organspenders beteiligt sein. Voraussetzung für die Diagnose des Hirntodes ist der zweifelsfreie Nachweis einer schweren Hirnschädigung. Die Untersuchung umfasst den Nachweis einer tiefen Bewusstlosigkeit, eines Komas, des Ausfalls der Spontanatmung und des Ausfalls aller Hirnstammreflexe. Abschließend muss die Irreversibilität, also die Unumkehrbarkeit dieser Ausfallsymptome nachgewiesen werden. Das kann durch wiederholte klinische Untersuchungen passieren oder durch apparative Zusatzuntersuchungen, ein Nulllinien-EEG zum Beispiel, also keine Hirnströme mehr nachweisbar, oder in der Bildgebung eine vollständig aufgehobene Durchblutung des Gehirns. Und nun, es ist kompliziert. In seiner im Februar 2015 veröffentlichten Stellungnahme geht der Deutsche Ethikrat auf die Kontroverse über den Hirntod ein. Sie wissen vielleicht, so ganz unumstritten ist dieses Hirntodkonzept eben nicht. Der Deutsche Ethikrat fordert Verbesserungen bei der Information und Kommunikation rund um die Organspende. Einstimmig ist der Deutsche Ethikrat der Auffassung, dass im Hirntod als Voraussetzung, dass am Hirntod als Voraussetzung für eine Organentnahme postmortal, also nach dem Sterben, festzuhalten ist. Die Mehrheit des Deutschen Ethikrates ist dabei der Auffassung, dass der Hirntod ein sicheres Todeszeichen ist und die Spende lebenswichtiger Organe nur zulässig sein darf, wenn der Tod des möglichen Organspenders festgestellt ist. Eine Minderheit des Deutschen Ethikrates hält dagegen den Hirntod nicht für den Tod des Menschen und weist dem Hirntod lediglich die Rolle eines notwendigen Entnahmekriteriums zu. Also auch wenn es weiterhin verschiedene Anfragen an das Hirntodkonzept aus ethischer und wissenschaftlicher Sicht gibt, wir haben zum Beispiel einen ganzen Samstagvormittag beim letzten Christlichen Gesundheitskongress darüber mit Experten, Ethikern und Theologen diskutiert, so steht eines fest: Die Beatmungstherapie und die Intensivtherapie würden im Falle des Hirntodes nicht mehr fortgesetzt werden. Das Versterben des ganzen Menschen ist medizinisch unausweichlich. Denn es gibt keine medizinische Indikation mehr, einen Hirntoten weiter zu beatmen. Nach medizinischer Erfahrung kann ein Hirntoter nicht mehr in das Leben zurückkehren. Ich lasse jetzt einmal die Berichte aus dem Neuen Testament außer Acht. Die Ostererfahrung ist medizinisch ja nicht zugänglich. Und doch, das werden wir noch sehen, von Bedeutung für unser Thema heute. Also vielleicht bleibt vor allem das, was in unserer Vorbereitungsrunde jemand sagte: Wenn ich sowieso sterbe, dann kann ich ja vielleicht noch Gutes tun. Es hat mich nicht überrascht, dass zwei von uns sechs in der Vorbereitungsrunde berichteten, ihre Einstellung zur Organspende hätte sich durch persönliche Betroffenheit verändert. Im nächsten bekannten Familienkreis haben Mitmenschen einmal 9 und einmal 14 Jahre Leben und vor allem Lebensqualität geschenkt bekommen durch ein Spenderorgan. Ich glaube, ein guter Zugang ist deshalb neben aller medizinischen Sachinformation gerade auch das Gespräch mit Betroffenen. Was mich irritiert, ist, wenn Menschen in Bezug auf ihr Lebensende sagen, meine Organe rausnehmen lassen, wenn ich vielleicht noch gar nicht ganz tot bin, kommt gar nicht in Frage. Und die gleichen Menschen sagen, mich künstlich am Leben erhalten, wenn ich so schwer hirnkrank bin, das auf keinen Fall, dann auf jeden Fall die Geräte abstellen und keine künstlichen Maßnahmen mehr. Das ist eine eigenartige Spannung. Wollen wir bis zuletzt alles für uns selber behalten und alles für uns selber bestimmen? In der Tat, wir haben aufgrund der modernen Medizin die Verantwortung mitzuentscheiden in Bezug auf unser Lebensende. Und diese Entscheidung beginnt aktiv schon mit dem 18. Lebensjahr, mit unserer Volljährigkeit. Denn ab dann können und sollten wir Vertrauenspersonen benennen, die im Falle unserer eigenen Entscheidungsunfähigkeit bei schwerster Krankheit in unserem Sinne zusammen mit den behandelnden Ärzten Entscheidungen fällen. Wenn wir diese Vertrauensperson nicht benennen, muss gegebenenfalls das Amtsgericht eingeschaltet werden, das einen gesetzlichen Betreuer, vielleicht einen Berufsbetreuer bestimmt. Ein Berufsbetreuer wird immer für lebenserhaltende Maßnahmen plädieren, wenn unser mutmaßlicher Wille sich nicht über vorher geführte Gespräche herausfinden lässt. Und selbst wenn ein naher Angehöriger vom Amtsgericht als gesetzlicher Betreuer eingesetzt wird, was möglichst oft der Fall ist, muss sich dieser weitreichende Entscheidung immer vom Amtsgericht genehmigen lassen, wenn es keinen Anhalt für unseren mutmaßlichen Willen aufgrund früher geführter Gespräche gibt. Autonomiewunsch, der Wunsch nach Selbstbestimmung und Vertrauen, das gehört beides zusammen. Wir sind herausgefordert, bezüglich Entscheidungen für unser Lebensende Vorsorge zu treffen. Insbesondere, indem wir eine Vertrauensperson benennen und mit ihr unsere Vorstellung für unser Lebensende besprechen. Kurz nach den 18. Geburtstagen meiner vier ältesten Kinder bekam diese die Broschüre »Ich sorge vor« von mir geschenkt. Besonderes Geschenk, ich weiß es. Zwei meiner Kinder sind auch hier im Gottesdienst. Ich habe einige Dutzend von diesen Broschüren mitgebracht. Sie liegen hinten aus. Sie sind von der Hamburger Behörde herausgegeben. Wir haben im Familienkreis diskutiert. Was würde ich mir vorstellen? Was sollte geschehen, wenn ich im Wachkoma liege? Oder bei anderer schwerer Hirnschädigung, wie bei fortgeschrittener Demenz? Das sind intensive und wichtige Gespräche. Vielleicht wird mancher von Ihnen denken, jetzt reicht's aber. Ich bin doch in den Gottesdienst gekommen, um ermutigt zu werden. Ja, richtig. Hören wir zum Thema eine besondere Ermutigung aus dem Neuen Testament. Johannesevangelium, Kapitel 14, 1 bis 7. Jesus am Abend, bevor er selber stirbt. Er sagt zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin, kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das finde ich faszinierend. Jesus redet hier, als wenn er um all unsere Themen weiß, um unsere Ängste, um unsere Sorgen in Bezug auf das Leben, das Lebensende. Und dann ist es so, als wenn er mich anschaut und sagt: In meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen für dich. Wenn du stirbst, will ich dich an die Hand nehmen und in dein eigentliches Zuhause begleiten. Im Volksmund hieß es früher häufig, er oder sie ist heimgegangen. Heute höre ich das kaum noch. Haben wir hier vielleicht etwas Entscheidendes an Perspektive und Vertrauen verloren? Das scheint ja eine ganz besondere Form der Vorsorgevollmacht zu sein. Jesus sagt von sich, er habe Vollmacht für eine sichere Begleitung am Lebensende bis zum Ankommen in Gottes Ewigkeit. Also sollten wir dann zwei Vorsorgevollmachten ausstellen? Eine für den bestvertrauten Menschen, den wir kennen, und eine für Jesus, der Bevollmächtigung hat bis in die Ewigkeit? Obwohl es vor 2000 Jahren noch keine deutsche Rechtsprechung gab in Bezug auf Organespendeausweise, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, ich glaube, Jesus scheint genau das damit zu meinen. In der Palliativmedizin gibt es eine Beobachtung. Im Allgemeinen sterben Menschen so, wie sie vorher gelebt haben. Leben wir also so, wie wir sterben möchten? Das heißt, beziehen wir diese Frage mit ein, wie wir unser Lebensende uns wünschen. Im Vertrauen loslassen können, ist eines der großen Themen, die am Lebensende wichtig sind. Und die wir bereits in vielen kleinen und größeren Situationen unser Leben lang einüben können. Wir erleben immer wieder auf unserer Palliativstation, dass für den Sterbeprozess das Loslassen sowohl des Sterbenden wie der Angehörigen bedeutsam ist. Ein Beispiel. Ein Patient kommt im Wachkoma auf unsere Palliativstation. Nach einem Herzstillstand konnte zwar durch Wiederbelebung der Kreislauf stabilisiert werden, das Gehirn hatte aber durch den Sauerstoffmangel einen schweren Schaden. Auch eine dreimonatige Rehabilitationsbehandlung hatte am Wachkoma nichts ändern können. Wachkoma heute nennen wir das den Zustand reaktionsloser Wachheit. Der Patient hatte früher bereits seine Ehefrau bevollmächtigt und hatte auch eine Patientenverfügung ausgefüllt und festgelegt, dass er nicht unter allen Umständen am Leben erhalten werden möchte. Nur dieser konkrete medizinische Zustand war nicht aufgeführt. Das sind fast immer die auftretenden Grenzen einer Patientenverfügung, sodass diese nie ausführliche Gespräche mit den Vertrauenspersonen ersetzen können. Ehefrau und Tochter waren unsicher, ob weiterhin lebenserhaltende Maßnahmen richtig wären. Wir nahmen uns wiederholt Zeit für ausführliche Gespräche. Wir besprachen seelsorgerliche, rechtliche und medizinische Aspekte. Schließlich waren sich beide Angehörigen sicher, dass weitere lebensverlängernde Maßnahmen nicht im Sinne des Ehemannes und Vaters wären. Am Abend dieses Tages erzählte die Ehefrau ihrem komatösen Ehemann, dass sie ihn gehen lassen würden. Sie sprach mit ihm, als wenn er hören und verstehen könnte. Dass sie bereit seien, lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr fortzuführen, weil sie dies als seinen Wunsch respektieren würden. Die Ehefrau verließ gegen 22 Uhr das Patientenzimmer. Um 23 Uhr war unser Patient friedlich verstorben, ohne dass wir medizinisch irgendetwas verändert hätten. Für die Angehörigen und auch für uns als Palliativteam war das unglaublich bewegend. Es war, als wenn dieser Mann auf das Loslassen seiner Familie gewartet hatte und dann auch selber loslassen konnte. Übrigens erleben wir nicht selten, dass Patienten gerade dann versterben, wenn Angehörige nicht dabei sind. So als würde dies das Loslassen und Sterben erleichtern. Wir sagen das oft den Angehörigen vorher schon, gerade wenn diese den Wunsch formulieren, dass sie doch dabei sein wollen, wenn der geliebte Angehörige verstirbt, damit sie nicht enttäuscht sind oder sich selbst Vorwürfe machen. Es scheint so, als wenn das Versterben ein sehr intimer, individueller Vorgang ist, der viel mit Loslassen zu tun hat. Was Loslassen ungemein erleichtert, ist vertrauen können. Glaubt an mich, vertraut mir, sagt Jesus. Im Laufe vieler Lebensjahre können wir das bereits einüben, das Loslassen können und vertrauen. Es ist eine kostbare Vorbereitung auf unser letztes großes Loslassen im Versterben. Die meisten Menschen wünschen sich ja einen Sekundentod. Aber nur 5% von uns versterben so plötzlich. Bei fast allen Menschen ist Sterben ein Prozess des Loslassens. Und damit finden wir vielleicht auch den hilfreichsten Schlüssel zum zuversichtlichen Zugehen auf unser Lebensende. Heinz Zarndt, ein großer evangelischer Theologe des letzten Jahrhunderts, prägte den Satz: Der Tod ist kein hoffnungsloser Fall. Der Tod ist kein hoffnungsloser Fall, und er meinte das auch in Bezug auf sein eigenes Versterben. Er sagt: Wohin Gott durch den Tod uns führt, bleibt ein Geheimnis. Mit einem Geheimnis aber kann man leben, wenn man Vertrauen hat. Mit einem Geheimnis kann man leben, wenn man Vertrauen hat. Über ein Geheimnis kann man auch nachdenken und spekulieren, aber man kann es nicht enträtseln, wie den Mordfall in einem Kriminalroman. Wenn der Tod für uns aus einem menschlichen Rätsel zu einem göttlichen Geheimnis wird, dann sind wir ein Stück weiter. Dann haben wir überhaupt die letzte uns mögliche Stufe menschlicher Lebensweisheit erreicht und können das Zeitliche segnen. Vor kurzem erzählte mir die Grundschullehrerin meiner Tochter Annika eine Begebenheit von vor 14 Jahren, die sie tief beeindruckt habe und die sie nicht vergessen werde. Es war während eines Morgens im Stuhlkreisgespräch, wo die Kinder der dritten Klasse von dem erzählen, was sie diese Woche erlebt haben oder gerade vor sich haben. Annika erzählte, dass ihr diese Woche die Mandeln rausoperiert werden. Wie schrecklich, riefen die Mitschüler. Hast du gar keine Angst vor der Narkose, vor den Schmerzen? Nein, sagte Annika, denn wenn ich wieder aufwache, dann ist mein Papa da und nimmt mich in den Arm. Und so war es auch. Papa kannte sich aus im Krankenhaus, von Berufs wegen. Er war da, als die Narkose eingeleitet wurde, und er war da, als Annika wieder aufwachte und hielt sie im Arm. Ich kannte diese Erzählung meiner Tochter gar nicht. In ihrem kindlichen Vertrauen hat sie das ausgedrückt, was ich selber angesichts meines Sterbens nicht schöner und schlichter zugleich sagen könnte. Und was ich wirklich glaube, wenn ich aufwache, dann ist mein Papa, mein himmlischer Vater da und nimmt mich in den Arm. Jesus will der Wegbegleiter dorthin sein. Ich bin der Weg. Niemand setzt sich so für dich ein und wird dich auch im Sterben begleiten wie ich, Jesus. Vertraue mir. Ich möchte uns heute Vormittag herausfordern, uns frühzeitig mit unserem Lebensende zu beschäftigen. Wie es schon vor über 2500 Jahren im Alten Testament heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich möchte uns einladen, mutig das Vertrauen auf die Fürsorge Jesu einzuüben. Krisen gibt es ja in der Regel genug in unserem Leben. Das Vertrauen auf diesen Jesus, der selber Sterben und Auferstehung durchlebt hat und uns begleiten möchte durch unser Leben und Sterben bis in das Zuhause bei Gott. Amen.